Eine Predigtserie über Geld zu planen ist schon eine gewisse Herausforderung. In unserer deutschen Kultur sind wir ja mit dem Thema Geld vielleicht ein bisschen eher zurückhaltend. Christian hat mir gesagt, hey, das ist das Thema, Markus, magst du dich in die Serie einklinken? Und ich habe mir überlegt, hey, das ist ein Thema, das mich herausfordert, aber ich finde es klasse, dass ihr als Gemeinde das angeht, eben weil wir in unserem deutschen Kontext ja herausgefordert sind, einfach einen guten Umgang mit Geld zu finden. Vor allem, und so empfinde ich das schon auch im freikirchlichen Kontext, erst recht, wenn du etwas länger dabei bist, dann haben wir manchmal, wenn es um Geld geht, so die Vorstellung, naja, wenn es um Geld geht, dann muss ich wissen, ich muss meinen Zehnten geben und Geld ist irgendwie böse. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so wenn du heute hier bist, was deine Prägung zum Thema Geld ist. Das andere ist, wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, über das, was dort über Geld gesprochen wird. Was ich so wahrnehme, man sagt ja manchmal so landläufig hin und her, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. In der Gesellschaft wird schon vermehrt über Geld gesprochen. Aber vor allem dann, wenn es, wenn es nicht um mein eigenes Geld geht. Wenn du gefragt wirst, wie viel verdienst du, dann ist die Antwort, die du bekommst, häufig nicht, naja, 3,2 netto, sondern die Antwort auf wie viel verdienst du, ist mehr als das, was ich bekomme. Und wenn man dann nochmal nachfragt, ja, und was bekommst du denn, dann ist die Antwort zu wenig. Ja, aber keiner von uns beantwortet eigentlich gerne so diese Frage nach dem Verdienst. Der Punkt, ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob Menschen sich schämen für ihr Gehalt, aber man bekommt das Gefühl, Geld ist irgendwie was Persönliches, fast schon was Intimes. Man redet nicht so gerne über Geld, so ein bisschen wie Hämorrhoiden. Ja, sie sind da, aber ich behalte das lieber für mich. Ja. Wenn es um mein Geld geht, wenn es allgemein um Geld geht, dann ist das ein bisschen was anderes. Da können wir dann doch eher drüber sprechen. Ja, Geld, gerade zumindest, wenn ich morgens unterwegs bin im Radio, ist schon so ein bisschen Dauerthema. Die Löhne sind zu niedrig. Seit Wochen hören wir von Gewerkschaften, die aufrufen zum Streik. Die Deutsche Bahn droht an, den Bahnverkehr über Wochen lahmzulegen. Ihr im Remstal, euch geht's gut, da fährt die Bahn die nächsten 3 Monate sowieso nicht. Aber Gender Pay Gap, großes Thema in unserer Gesellschaft. Auch wenn es um Attraktivität von Jobs geht, dann kann man den Eindruck bekommen, es ist einzig und allein vom Gehalt abhängig, das du bekommst. Nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Freund davon, dass du auch von dem Gehalt, das du bekommst für die Arbeit, die du tust, leben können solltest. Keine Frage. Aber manchmal frage ich mich auch davon, welche Vorstellungen Menschen manches Mal haben von Leben, was das heißt und ob das nicht vielleicht auch ein bisschen überzogen ist. Und deshalb, auch wenn Menschen davon reden, dass sie zu wenig bekommen, dass es vielleicht auch manches Mal daran liegt, dass unser Blick eingeschränkt ist. Ja, im Vergleich zu anderen geht es uns in Deutschland eigentlich relativ gut. Wir vergleichen uns viel zu oft auch in die falsche Richtung. Weiß nicht, ob du diesen Gedanken, ob du den kennst, viel mehr meine Probleme würde es nicht mehr geben, wenn ich mehr Geld hätte. Dann könnte ich meine Ausgaben decken, dann könnte ich was zur Seite legen, dann geht's mir gut, dann könnte ich auch großzügiger sein, dann könnte ich besser leben. Aber leider ist bei mir am Ende vom Geld immer noch so viel Monat übrig und deswegen, naja, mehr wäre immer gut. Aber allein die Tatsache, dass du ein Dach über dem Kopf hast, heute Morgen zumindest die Möglichkeit hattest zu frühstücken. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Ja, vielleicht hast du so diese kleine Plastikkarte in deiner Tasche, die es dir ermöglicht, zu jeder Zeit in eine Tür hineinzukommen und dort aus einem silbernen Automaten Papier herauszulassen, das du dann woanders wiederum eintauschen kannst gegen die Dinge, die du brauchst. Dann hast du mehr als 92% der Menschen dieser Erde. Oder in anderen Worten, 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt besitzen heute Morgen weniger als du. Klar, dass 7 Milliarden weniger haben als du, davon kannst du nicht zum Metzger gehen und dir eine Wurst holen. Aber es hilft dir ein bisschen vielleicht, deine vielleicht manchmal empfundene Not etwas einzusortieren. Und vielleicht hilft es uns auch im Hinblick auf das Predigtthema heute, in Bezug darauf, was Geld dir in Bezug auf deinen Umgang mit ihm sagen möchte. Wenn Geld sprechen könnte, was würde es dir sagen? Eine große Fehlannahme unserer Zeit ist zum Beispiel auch in der gesamten Menschheit, wenn ich das mal so betrachte, ist, dass wir denken, mehr Geld, mehr Besitz, ja, gehört mir. Dass ich das, was ich erarbeitet habe, was ich geleistet habe, jeder Euro auf meinem Konto, er gehört mir. Und wofür ich ihn ausgeben will, das überlege ich mir. Ich kann sparen, wofür ich will. Ich entscheide mich darüber, was mit meinem Geld passiert. Zumindest so lange, bis ich verheiratet bin. Dann entscheidet erst meine Frau, später die Kinder. Nein, mal Spaß beiseite. Ja, Geld ist mein persönlicher Besitz. Das ist so eine Aussage, die wir vielleicht nicht unbedingt treffen, aber nach der wir leben. Und wenn wir jetzt das Ganze aber nehmen und auf eine biblische Perspektive übertragen, Achtung, Spoiler-Alarm, der Punkt, ob Jesus das gut findet oder nicht, na, der ist relativ eindeutig. Jesus sagt, dein Geld gehört nicht dir. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht aus Lukas 12. Da spricht Jesus nämlich über das Thema Besitz am Beispiel eines reichen Bauerns. Und zusammengefasst sagt er, in unserem Leben geht es alles in allem nicht darum, dass wir mehr Besitz anhäufen und schon gar nicht darum, dass wir es besitzen. Vers 15, ihr seht ihn hier eingeblendet. Jesus sagt dort, nehmt euch in Acht. Begehrt nicht, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. In anderen Worten, in unserem Leben geht es nicht um Dinge. Es geht nicht darum, was wir haben. Es geht nicht um ein Wetteifern, wer das Neueste, Schönste, Modernste, irgendwas hat. Jesus widerspricht all diesen Gedanken, die doch in unserer Gesellschaft verankert sind und die wir Tag aus, Tag ein mehr oder weniger hören und mit ihnen konfrontiert werden, was du brauchst und was dir die Werbung vermittelt. Jesus spricht vielleicht auch vor allem meine Generation an damit. Ich weiß nicht, wer es von euch so ja um die 40 rum ist. Vielleicht kennt ihr noch diese Werbung aus den 90er Jahren, Ende 90er Jahre, Werbespot mit Schober und Schröder. Kennt jemand die Namen? Der eine kommt rein und sagt, der Schober, und der andere, Mensch, der Schröder. Und dann kommt dieser ikonisch gewordene, sagt, schau mal her, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Kennt das noch jemand? Ja, wenn es um Geld geht. Ja, das war die Werbung. Das Streben nach mehr. Das ist was, ja, du brauchst mehr, es muss mehr, dein Besitz, er muss wachsen, du brauchst mehr Geld und alles das. Und wenn du das hast mit dem richtigen Finanz, dann geht's dir gut. Und das Streben nach mehr an sich ist ja nicht verwerflich. Wenn unser vierjähriges Kind zu uns kommt und ein Bild gemalt hat, sagen wir, hey, ist ein richtig tolles Bild, aber wir sind froh, dass die Fähigkeiten unserer Kinder sich doch auch in den Jahren entwickeln. Wenn wir als Menschen uns nicht überlegen würden, wie wir bessere Häuser bauen können, wie wir bessere Autos bauen können, wie wir bessere Boote bauen können, dann würden wir wahrscheinlich immer noch in Häusern ohne Strom leben und mit Pferden zur Arbeit reiten. Jesus streicht den Besitz nicht radikal aus unserem Leben. Er will auch nicht, dass du heute nach Hause gehst und als erstes den Hammer nimmst, auf dein iPhone draufhaust und anschließend den Hammer verschenkst. Was Jesus sagt, ist, das, was du besitzt, das, was du dein Eigentum nennst, dein Geld, im Grunde ist es nicht mehr und nicht weniger als ein Werkzeug. Du darfst es gebrauchen und du kannst es für gute Dinge nutzen. Du darfst dich freuen, wenn du es hast, du kannst es sogar genießen. Aber am Ende bedenke eins, es ist nur ein Werkzeug. Und gerade als Christen ist es gut, wenn wir das nicht vergessen, dass Geld und Besitz nicht der Sinn des Lebens sind. Christian hat letzte Woche darüber gesprochen. Geld kann in deinem Leben, kann deinem Leben nicht wirklich Bedeutung geben. Und nicht nur das, in dem Moment, wo wir meinen, dass wir Geld besitzen, passiert etwas ganz anderes. Und darum geht's heute, wenn Geld reden könnte. Die Aussage, wenn Geld zu dir sprechen könnte, wäre, wenn du denkst, du besitzt mich, sagt das Geld, besitze ich in Wahrheit dich. Wir können Geld nicht besitzen. Es ist ein Werkzeug. Und ich möchte es an einem biblischen Beispiel deutlich machen. Ich habe vorhin gesagt, dass Menschen durchaus glauben, dass Geld ihre Probleme lösen könnte. Und ja, manchmal kann Geld auch Probleme lösen. Geld ist ein Werkzeug. Mit Werkzeugen kann man tolle Dinge tun. Aber wir bekommen Probleme, wenn wir meinen, dass der Besitz von Geld unsere Probleme löst. Und diese Annahme lässt sich nämlich ganz praktisch widerlegen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ihr seht es hier eingeblendet. Das ist das Verhältnis von Einkommen und Ausgaben deutscher erfasst vom Statistischen Bundesamt. Das sind offizielle Zahlen. Und diese Zahlen zeigen uns, dass wenn du einen Verdienst hast von bis zu 2.500 Euro im Monat, dann liegen statistisch gesehen deine Ausgaben bei rund 2.300 Euro im Monat. Das heißt, 200 Euro kannst du auf die Seite packen und sparen. Wenn du verdienst bis 5.500 Euro, ja, so der orangene Balken ist dann das, was dann tatsächlich da ist, was du so im Mittel verdienen würdest, 5.460 Euro, und deine Ausgaben, sie liegen bei 5.200 Euro im Monat. Du kannst dir 260 Euro auf die Seite legen. Bei Haushalten mit einem hohen Einkommen, wenn wir jetzt hier, du hast im Monat 9.800 Euro, deine Ausgaben statistisch gesehen liegen bei 9.400 Euro. Okay, du kannst schon doppelt so viel sparen wie die anderen. Aber merken wir eins, ja, wir können von den 9.800 Euro statistisch gesehen, wird nicht 6.000 Euro auf die Seite gelegt und das andere wird gespart, wird ausgegeben, sondern nein, unsere Ausgaben pro Monat, sie steigen mit unserem Einkommen. Die Zahlen in Österreich belegen übrigens genau das Gleiche. Und der amerikanische Pastor, auf den diese Predigtserie zurückgeht, der sagt, in Amerika gilt genau das Gleiche und vielleicht sogar noch extremer als bei uns, weil sie ein anderes Finanzsystem haben. Vielleicht in Baden-Württemberg geht es uns besser. Auch das, der durchschnittliche Baden-Württemberger, er spart 3% mehr als der Durchschnittsdeutsche. Weiß ich nicht, weil unsere Einkommen vielleicht höher sind als woanders in Deutschland. Wenn du in Bremen leben würdest, das ist statistisch gesehen das Bundesland, da kannst du am wenigsten, die 6% ihres hier wird gespart, also ganz, ganz minimal. Wir 13, also doppelt so viel Sparer in Schwaben wie in Bremen. Wobei Schwaben wahrscheinlich sogar noch mehr, weil Baden-Württemberg umfasst ja noch Hohenlohe und das Badische. Also die, weiß ich nicht, der Schwabe ist für 35% verantwortlich und die anderen geben es aus. Keine Ahnung, wie das so ist. Das wurde statistisch nicht erfasst. Aber auf jeden Fall, sparen bei uns vielleicht besser, aber hinsichtlich der Ausgaben, und das ist das, worum es geht. Wenn du denkst, du brauchst einfach nur ein höheres Einkommen, dann hättest du mehr Geld zur Verfügung. Es ist eine Lüge. Eine Lüge, die sich statistisch widerlegen lässt. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass sich das, egal wo ich hinkomme, widerspiegelt. Ich bin ja seit 2 Jahren fertiger Lehrer, verbeamtet, ja, als Fachlehrer nicht ganz so reich, aber wenn ich meinen Kollegen anhöre, so Realschullehrer verdienen A13. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie viel das ist. Kannst du mal nachgucken, es ist offen einsehbar. Wenn ich mir so die Gespräche im Lehrerzimmer anhöre, dann höre ich immer, oh ja, ein bisschen mehr Geld wäre schon gut. Und man freut sich so auf die Gehaltserhöhung, Tarifverhandlungen, keine Ahnung, Beamte dürfen ja nicht streiken, kriegen trotzdem mehr Geld dann hinterher, wenn die anderen gestreikt haben. Ein bisschen mehr wäre schon gut. Und ich sitze dann manches Mal drin und frage mich, Alter, was macht ihr mit eurem Geld? Also wenn ich mir überlege, hohes Einkommen, Jahreseinkommen, 120.000 Euro, also ich wüsste, was ich damit mache. Jedes Jahr 60.000 auf die Seite packen, nach 4 Jahren kaufe ich mir eine Wohnung. Und das Gleiche mache ich 4 Jahre später. Ich werde Immobilienmogul. In 20 Jahren, dann gehe ich in Rente, weil dann habe ich genug. Möglicherweise. Statistisch gesehen vielleicht aber auch nicht. Wenn du 33.000 Euro im Jahr verdienst, dann gibst du im Jahr 33.000 Euro aus. Wenn du 45 verdienst, dann gibst du im Jahr 45.000 Euro aus. Wenn du 80.000 verdienst, 120.000 Euro. Am Ende des Jahres ist das Geld weg. Es geht nicht darum, mehr zu verdienen. Warum? Unser Umgang mit Geld, er verändert sich nicht, egal wie viel ich besitze. Der Punkt ist, entgegen der Erwartung, dass wenn ich mehr besitze, geht es mir besser, ist es so, der finanzielle Druck bleibt, er liegt einfach nur auf einem anderen Level. Der Traum vom eigenen Häusle, tolle Sache. Und manche, ja, stehen heute da ganz viel so, ah ja, in unserer Zeit, damals vor 40 Jahren, da konnte man sich noch als Alleinverdiener die Familie ernähren mit 3 Kindern und ein Haus kaufen und was weiß ich was. Das geht ja heute alles gar nicht mehr. Heute kannst du ja kaum noch deine Miete bezahlen. Ja, hättest du vielleicht auch nicht den teuren Fernseher ins Wohnzimmer hängen sollen, hättest vielleicht auch auf die 3. Urlaubsreise in diesem Jahr verzichtet, hättest du vielleicht auch ein bisschen was anderes gemacht, würdest du nicht, ja. Es geht mir aber jetzt nicht um Eingaben- und Ausgabenprobleme, sondern früher oder später kommen auch Dinge auf uns zu, selbst wenn wir ein Häuschen haben. Heizung, da muss eine neue Heizung rein, alle 30 Jahre, spätestens. Das Dach, das gemacht werden muss, ja, Halbwertszeit 30 bis maximal 50 Jahre. Mit 20 Haus gekauft, du fühlst dich cool, ja, mit 70 musst du es renovieren. Fassade, Fenster, Bad, neue Küche. Je größer dein Haus, desto teurer werden die Dinge. All diese Dinge bauen Druck auf. Und wenn wir nicht verstehen, dass Geld ein Werkzeug ist und nicht unser Besitz, wenn unsere Gespräche sich permanent darum drehen, was wir uns leisten oder eben auch nicht leisten können, wofür das Geld reicht oder wofür es nicht reicht, egal Auto, Urlaub, Smartphone, PlayStation, wenn wir in Bezug auf Geld meinen, es ist unser Besitz, dann werden wir am Ende sehen, dass wir im Grunde nichts anderes als Diener des Geldes sind. Wir laufen unser Leben lang dem Geld hinterher. Ich brauche einfach mehr und noch mehr. Ich habe mir das Haus gekauft, jetzt muss ich erstmal 30 Jahre Schulden bezahlen. Nach diesen 30 Jahren, dumm gelaufen, ich brauche eine neue Heizung. Muss ich wieder Schulden aufnehmen, damit ich die Heizung finanzieren kann. Dann wieder abbezahlt und dann kommt das nächste, das Dach und so weiter und so fort. Wir laufen unser Leben lang unserem Geld hinterher. Wir wollen Dinge haben, wir brauchen Geld dazu. Und wir werden unsere Kraft und Zeit dazu einsetzen, das zu tun, was nötig ist, um das Geld aufzutreiben. Egal, ob legal, durch einen Nebenjob, durch Tricks bei der Steuer, Kredite bei der Bank. Wenn du Schwabe bist, schnallst du den Gürtel enger. Weil du ein Käpsele bist, hast du schon lange verstanden, mein Besitz wird größer, wenn ich ihn nicht ausgebe. Das ist richtig. Der viel Geld ausgibt, versucht immer mehr zu bekommen. Und der andere, der schwäbisch Päb lebt, beide sind sie Diener des Geldes. In anderen Worten, Geld hat die Herrschaft über dich übernommen. Und ein großer Teil unseres Lebens dreht sich am Ende eigentlich genau um dieses Thema. Deshalb die nüchterne Analyse und vielleicht heute die Warnung des Geldes an dich heute Morgen. Wenn du denkst, du besitzt mich, besitze ich in Wahrheit dich. Und diesen Punkt, wer besitzt wen, ist Geld dein Diener oder ist Geld dein Herrscher, adressiert Jesus an seine Zuhörer in Matthäus 25. Wir lesen dort eine Geschichte, die Jesus, ein Gleichnis, das er erzählt, ein bildhafter Vergleich, wo er das hineinpackt. Und lasst uns mal hineinschauen, was Jesus dort sagt. Matthäus 25 in Vers 14 lesen wir, dass Jesus sagt, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Und er rief seine Diener zu sich und er vertraute ihnen sein Vermögen an. Und was Jesus ausdrückt hiermit, ist unser Verhältnis zu unserem Geld. Er bringt es auf einen guten Punkt. Wir besitzen Geld nicht, auch wenn es sich so anfühlt. Und mir ist vollkommen klar, das Geld, für das du arbeitest, für das du deine Zeit und Kraft aufwendest, es landet auf dem Konto, das deinen Namen trägt. Aber letzten Endes reicht es nicht, daran zu denken, dass wenn wir am Ende diese Erde verlassen, dann bleibt das Geld auf dem Konto, nur wir sind weg, das Geld bleibt da. Wir können von unserem Besitz nichts mitnehmen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, ich habe dann hinterher nochmal die Predigt von Christian von letzter Woche angehört, habe ich gedacht, er hat so viel gesagt von dem, was ich aufgeschrieben habe. Deswegen auch hier der Querverweis, Christian hat es letzte Woche schon gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen, wir können nichts mitnehmen. Das Geld bleibt, wir gehen. Am Ende unseres Lebens werden wir alles zurücklassen. Deshalb lasst uns analog zu dem Gleichnis von Jesus festhalten, dass er uns erzählt, wir besitzen Geld nicht, sondern wir bekommen Geld, um es zu verwalten. Wir verwalten Geld. Denn Besitz von einem anderen für eine kleine Weile. Die Frage ist, für wen verwalten wir das? Und Jesus sagt Folgendes. Da ist ein reicher, ein wohlhabender Mann, der will verreisen und seinen Dienern, denen vertraut er jetzt etwas an. Und im Zusammenhang verstehen wir, dieser Mann in dieser Geschichte, er steht für Gott. Und die Diener, diejenigen, die das Geld anvertraut bekommen, die stehen für mich und für dich. Und diesen Punkt zu verstehen, der hilft uns so sehr in unserem Umgang mit Geld. Der Mann, er gibt den Dienern das Geld nicht als Bezahlung. Es ist nicht ihr Besitz, den sie jetzt haben. Es ist kein Gehalt für die Zeit, in der er unterwegs ist, nach dem Motto, ich gehe jetzt mal ein bisschen Urlaub machen. Hier hast du ein bisschen Geld, das ist jetzt deins, damit du leben kannst. Sondern nein, er lässt sie das Geld lediglich verwalten. So lange, wie er weg ist. Deshalb, wie viel von dem Geld, das die Diener bekommen, gehört ihnen? 0%. Und wie viel von dem Geld, das die Diener bekommen, gehört dem Herrn? Alles. Es war alles sein Geld. Und das ist wichtig, denn genau darum geht es im Kern in diesem Gleichnis. Und Jesus erzählt dann weiter in Vers 15. Und er sagt, wir sehen als der Herr ruft, und wir sehen, als der Herr ruft, seine Leute zu... Steht hier komisch. Er gibt ihnen etwas auf den Weg und sagt ihnen, dem einen, er kriegt 5 Beutel Gold, einem anderen gab er 2 Beutel und dem dritten gab er 1 Beutel voll Gold. Jeweils ihren Fähigkeiten entsprechen und dann reist er ab. Und im Endeffekt gibt er ihnen dieses Geld und sagt, während ich unterwegs bin, nehmt dieses Geld, es ist mein Vermögen und ich erwarte, dass ihr mit meinem Vermögen so umgeht, wie ich es tun werde. Ich erwarte von euch, dass ihr es gut verwaltet und dass ihr es so verwaltet, wie ich es tun würde. Und wenn ich wiederkomme, dann habt ihr die einzigartige Möglichkeit, die Chance, mir davon zu berichten, was ihr gemacht habt. Und ich glaube, eine ganze Reihe kennen diese Geschichte, haben dieses Gleichnis auch irgendwo schon mal gehört und wir wissen, wie es weitergeht. Als der Herr zurückkommt, muss er feststellen, dass nicht alle Diener das Geld auf die gleiche Weise verwaltet haben. 2 von 3 haben sich ganz gut geschlagen. Ihnen ist es sogar gelungen, das Geld zu verdoppeln. Wir erfahren nicht wie, Jesus gibt uns hier keine Investitionstipps, aber wir erfahren, dass einer von ihnen nicht ganz so gut abschneidet. Seine Methode zur Verwaltung dessen, was ihm anvertraut wurde, war, das Geld, das ich habe, ich vergrab's. Vers 19, nach langer Zeit kehrt ihr Herr von der Reise zurück und rief sie zu sich und sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Hier wird nochmal klar, worum es geht. Am Ende durften die Diener weder das Geld, das sie bekommen hatten, behalten, noch das Geld, das sie hinzugewonnen hatten. Alles ging zurück an ihren Herrn. Warum? Weil ihm 100% gehörten. Und wie viel gehörte den Dienern? 0. Sie waren nicht die Besitzer. Sie waren nicht mehr, aber auch nicht weniger als die Verwalter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Geschichte hörst. Für mich war es über Jahre hinweg echt schwer, das zu akzeptieren. Weil ich es immer als ungerecht empfand, dass einer 5 kriegt, einer nur 2 und der letzte nur 1. Und der, der 1 bekommt, am Ende hat der noch richtig Probleme. Das ist doch gemein. Manche Christen verstehen die Bibel nämlich durchaus auch so, dass alle Menschen eigentlich im Grunde gleich viel haben sollten. Dass das Gottes Plan sein müsste für uns als Menschen, abgeleitet auch aus Apostelgeschichte 2, der ersten Gemeinde, dass die ersten Christen miteinander alles teilten, was sie hatten. Ja, so eine Art christlicher Kommunismus hat sich daraus entwickelt. Ich glaube, Jesus lehrt uns keine Wirtschaftssysteme. Ihm geht es um andere Dinge. Und auch seine Beschreibung in diesem Gleichnis ist aus meiner Sicht nichts anderes als die nüchterne Feststellung dessen, was wir auch lesen. Menschen sind unterschiedlich. Jeder bekommt nach seinen Fähigkeiten. Und jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten. Und deswegen haben wir auch unterschiedliche Besitztümer. 2 Personen arbeiten beide 40 Stunden die Woche und trotzdem verdienen sie unterschiedlich viel. Das ist nicht zwingend unfair. Das ist die Realität. Und die Gründe dafür, sie sind vielfältig. 2 Personen arbeiten in verschiedenen Berufen. Die eine 50 Stunden als Ärztin, die anderen 35 Stunden als Metaller. Ist das fair? Nein, darum geht's nicht. Der Vers kommt zu früh, deswegen kommt auch das Lobpreisteam nach vorne. Ihr dürft euch gerne noch mal kurz setzen. Ist das fair, was passiert? In unserer Gesellschaft, mit dem Verteilen von Besitz. Nein, es geht nicht darum, ist es fair, ist es nicht fair. Das ist nicht der Punkt. Und auch Jesus sagt nicht, das ist fair oder ist es nicht fair. Es geht darum, dass wir hier nicht ein Problem suchen, das gar nicht da ist und das Jesus nicht thematisiert, sondern es geht darum, dass wir verstehen, wie gehen wir mit unserem Geld um, wie verstehen wir, was Geld für uns ist. Und der Punkt, den Jesus hier eindeutig adressiert, ist, jeder Diener hatte die gleiche Aufgabe, das Geld zu verwalten, zu managen. Wie viel es war, das war nicht ihre Verantwortung, das ist Gottes Sache. Wie viel du hast, das ist nicht Gegenstand von Hadern mit dem Schicksal. Das ist nicht fair oder unfair. Und nicht die anderen sind schuld und die Eliten, die irgendwas beschützen und die und jenes und die Politik und keine Ahnung was und der Arbeitgeber und hin und her. Und alle sind sie unfair und eigentlich verdienst du mehr. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du lernst, deine Rolle im Umgang mit deinem Besitz ist zu verwalten. Und ihr Thema war, dass sie mit dem anvertrauten Geld umgehen mussten, um es anschließend wieder zurückzugeben. Und wie gesagt, einer von den 3 hat nicht so gut abgeschnitten. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du gehst morgen nicht, weil morgen ist Feiertag, aber übermorgen am Dienstag in die Bank zu deinem Finanzberater. Ihr hattet vor einiger Zeit ein Treffen, du warst auf der Suche, wie du dein Erspartes anlegen kannst. Und jetzt möchtest du wissen, wie geht's eigentlich mit meinen Finanzen so? Und dann die Antwort, die du bekommst, ist dann, also wissen Sie, Sie waren ja da und ich bin jetzt nicht so die organisierte Person, wenn Sie mich jetzt so direkt fragen. Um die ganzen Details habe ich mich jetzt nicht so genau gekümmert, aber ich denke, so schlecht läuft's schon nicht. Ich weiß nicht, was du in dem Moment machen würdest. Mein Tipp wäre für dich, such dir einen neuen Finanzberater. Aber der Punkt, um den es geht, ist, wenn so jemand mit deinem Geld umgeht, dem du dein Geld anvertraut hast, dann darfst du erwarten, dass die Person auch verantwortlich handelt, dass sie in der Lage ist, Rechenschaft darüber zu geben, was mit dem Geld passiert. Dass sie das Geld nicht einfach nur auf die Seite legt und sich dann nicht drum kümmert. Ach so, ja, wollten wir ja anlegen in hier, ja, tut mir leid, habe ich vergessen. Sondern dass du das, was du hinbringst, auch zurückbekommst. Und genau diese Frage richtet Jesus in diesem Gleichnis an dich und an mich. Fühlen wir uns Gott gegenüber verantwortlich, rechenschaftspflichtig für den Reichtum, das Vermögen, das Geld, das er dir anvertraut ist? Es ist nicht die Frage, ob du 1, 2 oder 5 hast, dein Einkommen 2.500, 5.500 oder bei 9.800 ist. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie verwaltest du es? Ob du ein Finanzplaner bist, der ein Loch gräbt oder ob du damit in guter Art und Weise umgehst. In Vers 27 heißt es dann, das sagt dieser Herr zu den Dienern, folgendes, wenn wir mal den Vers sehen können. Das ist Matthäus 6, Vers 27 aus Lukas 16. Okay, da steht im Prinzip drin, hättest du das Geld doch wenigstens zur Bank gebracht, dann hätten wir Zinsen dafür bekommen. Und die Zinssätze, die gab es damals schon. Und die bewegten sich, es war nicht geregelt, anders als heute, zwischen 4% und 60% Zinsen. Da konntest du mal durch Sparen, was, also hier schwäbischer Traum vom Eigenheim, Bausparvertrag bei Schwäbisch Hall, hier du bekommst 30% Zinsen, ich glaube, das würde funktionieren, ein Geschäftsmodell. Ja, funktioniert heute eben bei uns halt anders. Und wenn dieser Diener nur 20% bekommen hätte, nach 5 Jahren hätte er sein Geld verdoppelt und der Herr war einige Zeit außer Haus. Er hätte sein Portfolio gar nicht alle 3 Monate neu anschauen müssen, diversifizieren, keine Risikokapitalanalyse vornehmen, die Streuung vierteljährlich neu anhand von Prognosen der römischen Börse neu beurteilen. Nein, es wäre nur darum gegangen, als ein treuer Verwalter mit dem umzugehen, was er bekommen hat. Und ich finde diese Aussage, die Jesus da macht, unglaublich beruhigend. Er sagt zu ihm, hättest du das Geld einfach zur Bank gebracht. Aber du warst kein treuer Verwalter. Gott verlangt von dir nicht, dass das, was du hast, dass du es verdoppelt, dass du es verzehnfachst, dass du das schönste Haus hast, dass du das beste Auto fährst oder sonst irgendwas als Zeichen deines Glaubens oder was auch immer oder deiner Schönheit oder als Zeichen dafür, dass er dich segnet. Nein, Gott sagt einfach nur das, was du hast. Geh damit um als ein treuer Verwalter. Ganz einfach. Du brauchst dir keinen Stress machen, keine riesigen Dinge, keine Sorgen machen, sondern es geht darum, dass du mit dem Geld als treuer Verwalter umgehst. Du musst es nicht verdoppeln. Seine Kritik an diesem dritten Knecht war, dass er nicht mal das Einfachste gemacht hat. Er hat einfach gar nichts gemacht mit dem Geld. Und ich denke, das ist ein guter Hinweis, wie wir mit Geld umgehen sollen, mit dem, was uns anvertraut ist, wie wir damit umgehen dürfen. Wir sind nicht herausgefordert, maximalen Druck aufzubauen, zu arbeiten, viel Stress, voller Angst. Denn am Ende wird das Geld nur unser Herrscher werden. Vielmehr sollen wir uns bewusst sein, dass unser Besitz, dass das, was wir haben, dass wir als Verwalter, dass wir als Manager unterwegs sind, dass es uns anvertraut ist. Und wir dürfen uns daran versuchen, nach besten Möglichkeiten damit umzugehen. Das heißt nicht, dass wir als Christen keinen Besitz haben dürfen. Aber es geht um unsere Herzen. Und wie wir in unserem Herzen über unseren Besitz denken, über das, was wir auf dieser Welt haben. Von wem das alles kommt und was letzten Endes unser Herz beherrscht. Geld kann ein guter Diener sein. Und du kannst viel Gutes damit bewirken. Du kannst es auch für dich einsetzen. Aber Geld kann eben auch zu deinem Herrn werden. Nicht erst dann, wenn du viel davon hast, sondern dann, wenn du denkst, dass du Geld brauchst, um deine Probleme zu lösen. Wenn du denkst, dass du zu wenig hast. Wenn du denkst, dass dein Besitz dir Sicherheit und Schutz bietet. Wenn Geld sprechen könnte, welches Geheimnis würde es dir erzählen? Das Geheimnis heute ist eben dieser Satz: Sobald du meinst, dass du mich besitzt, besitze ich in Wirklichkeit dich. Und jetzt kommt dieser Vers aus der Bergpredigt. Dort konkretisiert Jesus das Ganze nochmal und sagt: Sammelt keine Reichtümer hier auf dieser Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost zerfressen und wo sie vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Ihr Lieben, ich möchte gern die Predigt mit dieser Aussage beenden. Und ich möchte dir eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Und zwar, dass du dir heute im Lauf des Tages, meinetwegen auch morgen, aber mach's nicht am Dienstag, weil am Dienstag hast du es vergessen, dass du dir Zeit nimmst, ein bisschen darüber nachzudenken, was sich in deinem Herzen zu diesem Thema bewegt. Zu reflektieren, ob Geld für dich ein Herrscher ist, ob es dich beherrscht oder ob es dein Diener ist. Und wenn du dir nicht so ganz im Klaren darüber bist, was Geld für dich ist, Diener oder Herrscher, dann nimm dir vielleicht mal deinen Kontoauszug zur Hand und guck mal, wohin dein Geld fließt, wohin dein Geld unterwegs ist. Denn wohin dein Geld fließt, offenbart, woran dein Herz hängt. Sammelt euch Schätze im Himmel. Ein paar Verse später sagt Jesus: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dahin, wo dein Geld fließt, siehst du, wo dein Schatz vergraben ist. Und die anderen Knechte, sie werden nicht dafür gelobt, dass sie das Vermögen vergrößert haben. Sie wurden dafür gelobt, dass sie treu waren. Ich möchte dich einladen, treu zu sein in Bezug auf deine Finanzen. Oder eben wie Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, dass du dir überlegst, wie du dir Schätze sammeln kannst im Himmel. Amen.